Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Und ich freue mich auf die Begegnung mit einem Modedesigner, der als Jürgen Michaelsen geboren, aber vom Modeschöpfer Christian Dior auf Jorn getauft wurde, seine Erinnerungen aufgeschrieben hat bei Diogenes. Jorn, Gast im Glück. Herzlich willkommen im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur, das wir bei Ihnen in Frankreich aufzeichnen.
Ich freue mich, Sie bei mir begrüßen zu können in der Provence.
Dieses Glück, bei dem Sie zu Gast waren, Jorn, das wurde Ihnen prophezeit von Madame Irma. Wer war das und wo hat die Ihnen das prophezeit?
Ich war zu der Zeit, wo Sie sprechen von Madame Irma, war ich Assistent von einer großen Dame der Haute Couture in Paris, Madame Gray. Sie war die Schneiderin überhaupt für Seiden-Jersey-Drapé-Kleider und hatte eine fabelhafte internationale Kundschaft und vor allen Dingen alle Stars aus Hollywood, angefangen von Greta Garbo über Elizabeth Taylor, Gina Lollobrigida, Ava Gardner, alle hatten ein Kleid, bestimmt ein Kleid von Madame Gray aus Paris. Und ich war engagiert als Designer bei Madame Gray, um eine Boutique-Kollektion für ihr Haus zu machen. War natürlich sehr minimal bezahlt und die Monatsende waren immer ein bisschen knifflig für mich. Und Gott sei Dank kam von Zeit zu Zeit meine liebe Schwester aus Hamburg angereist, mit einem Fresspaket vielleicht sogar dabei und ein paar Piepen außerdem. Und sie lud mich ein zu einem Mittagessen an der Ecke in der Rue de la Paix. Wir gingen runter und wer stand vor mir? Eine Zigeunerin. Madame Irma in wallendem Zigeunerlook ging auf mich zu und sagte: Je veux te lire l'aventure. Ich möchte dir deine Zukunft sagen. Ich winkte gleich ab und sagte: Nein, nein, also interessiert mich nicht. Aber meine Schwester, die endlich mal wissen wollte, wie es denn mit mir weitergehen sollte, die meinte: Ich zahle dir jetzt Madame Irma und Madame Irma wird uns deine Zukunft lesen. Madame Irma guckte sich meine Hände an und sagte: Oh, du hast eine fabelhafte Zukunft vor dir. Und zwar kannst du dich auf die Frauen verlassen. Die Frauen bringen dir Glück. Auf die kannst du dich verlassen. Meine Schwester stieß also einen schrillen kleinen Schrei aus und sagte: Um Gottes Willen, jetzt wird der Junge auch noch Gigolo. Aber aus mir wurde also kein Gigolo und die Frauen haben mir Glück gemacht, denn sie haben mir zu meiner wunderbaren Karriere in der Mode verholfen.
Jürgen Michaelsen alias Jorn ist Gast im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Wir zeichnen das Interview auf in einem kleinen Provence-Dorf. Und obwohl es im Radio eigentlich wurscht ist, wie man gekleidet ist, habe ich heute lange überlegt, was ich anziehen soll, denn Sie sind Modedesigner. Ich habe mich jetzt also für ein blau-weißes Sommerkleid entschieden. Jorn, wohin geht Ihr Kennerblick als erstes, wenn Sie jemanden sehen?
Das ist eine schwierige Frage. Wo geht mein Kenner hin? Ich glaube, das professionelle Auge sieht als erst einmal die Silhouette und was die Kleidung ausdrückt. Das sehe ich bestimmt als erstes. Aber ich glaube nicht, dass das Wichtigste ist. Das wird sehr schnell verdrückt durch den Eindruck, den ich dann gewinne von einer Person, die ich vor mir sehe, indem ich ihr ins Gesicht gucke und in die Augen gucke und sehe, diese Person gefällt mir, es ist okay, es stimmt alles. Und ich glaube, das ist wichtiger als der professionelle Blick, den man auf eine Frau oder auf einen Mann wirft.
Habe ich denn heute Glück? Stimmt es einigermaßen?
Super! In Margareten mit gelbem Herz drin ist doch super. Das passt total in die Provence.
Was sollen Sie sonst auch sagen?
Genau, ich hätte auch nichts anderes. Aber es stimmt wirklich, es ist ehrlich.
Ist es ein beruflicher Reflex, zu schauen, wie Leute angezogen sind?
Ich glaube schon, denn man ist nur Couturier, wenn man diese Fähigkeit hat, seine Umwelt zu analysieren, mitzukriegen und wie ein Schwamm oder wie ein Katalysator aufnimmt und weiß, so und so läuft die Richtung. Denn wir sind nicht immer diejenigen, die die Mode angeben. Die Mode gerade heute wird beeinflusst von der Straße und von dem Straßenbild. Das ist schon sehr wichtig, dass man sich für die Gegenwart interessiert und sieht, was wollen die Leute? Wie sind sie angezogen? Was ist ihr Trend? Und das ist eben das Ausschlaggebende für einen Couturier, dass man dafür die Fähigkeit und das Talent hat, das mitzubekommen.
Warum ist es für Sie wichtig, dass Menschen schön angezogen sind und nicht nur bekleidet?
Auch das ist schwierig zu beantworten, denn wir Couturiers lieben natürlich von vornherein eine gewisse Harmonie. Mhm. Und die Schönheit ist eine gewisse Harmonie. Das ist nicht nur optisch, sondern es ist eine Harmonie, die ein Mensch ausstrahlt. Und wenn ein Mensch schlecht gekleidet ist oder vulgär gekleidet, was häufig heutzutage der Fall ist, dann ist eben diese Harmonie gestört. Und das stört meinen Blick und das stört auch, finde ich, mein Empfinden dann für einen Menschen.
Weil Kleidung so sehr zum Wohlbefinden beiträgt?
Ich glaube schon. Ne?
Wie ist das denn, wenn Sie sagen vulgär? Also wie sieht jemand aus, der in Ihren Augen vulgär angezogen ist?
Der Ausdruck vulgär in meinen Augen, das ist keine Kritik in meinen Augen, sondern es ist eine Feststellung. Und wenn ich jemanden vulgär finde, dann ist das nicht unbedingt jemand, der für alle Menschen vulgär ist, sondern er ist in meinen Augen vulgär, weil er eben, er entspricht meinem Geschmack nicht. Und das ist eben so persönlich, dass man da nicht kritisieren soll oder kann. Ja, und ich finde die Mode heutzutage oder so, das Straßenbild, häufig vulgär und ordinär. Und das ist schade. Man zeigt zu viel Haut heutzutage. Aber das ist auch das ist ein Trend der heutigen Zeit. Die Touristen, die hier vorbeikommen, sind kaum bekleidet. Und ich finde, das ist schlechter Geschmack. Und ich empfinde das als vulgär.
Und auch als respektlos.
Und total. Total. Mhm.
Vor 85 Jahren sind Sie in Bremen geboren, hatten schon früh einen Hang zu guter Kleidung, also auch schon so in den 50er Jahren? Oder wie hat sich das entwickelt bei Ihnen?
Bestimmt. Denn ich kann mich genau an gewisse Kleidungsstücke meiner Mutter erinnern, wie sie zu gewissen Festen angezogen war, sei es zu einem Gartenfest, sei es zu einer Hochzeit. Ich kann mich genau daran erinnern, was ich gut fand und was ich nicht gut fand.
Was fanden Sie gut?
Ich vergesse nie, was ich fabelhaft fand, was ein Riesenskandal in der Familie bei uns auslöste. Mein Vater hatte aus dem Krieg in Norwegen eine, wir nannten das die Zickeljacke, eine Jacke mitgebracht, die aus Lammfell war oder was, weiß. Fand ich totschick mitgebracht. Sie war die Einzige, die solch eine Jacke hatte. Und ich sagte, dazu musst du einen Hut tragen, einen roten Hut mit roten Federn und einem schwarzen Schleier. Und das tat sie auch. Und ich fand, sie sah fabelhaft darin aus. Ob ich das heute noch so gut finde, das weiß ich allerdings nicht.
Sie haben ja keine Schneiderlehre gemacht, sondern waren mit welchen Talenten ausgestattet, um dann später Modedesigner zu werden?
Ich glaube, das einzige Talent, was ich hatte, war ein Talent zum Zeichnen. Und ich bin glücklich, dass ich dieses Talent dann auch wirklich entdeckt habe oder dass mir dieses Talent dann auch bestehen blieb und dass ich damit auch mein ganzes Leben lang beschließen konnte. Und nach dem Abitur, was macht man, wenn man ein guter Zeichner wird? Und das war natürlich ein Riesenproblem für mich. Aber das wurde auch gelöst.
Wie das gelöst wurde, das erfahren wir im Laufe des Gespräches noch. Wann kam Ihnen dieser Floh ins Ohr, ich muss nach Paris zu Dior?
Das war ganz spontan. Ich kannte Paris. Ich war Schüler in Bremen, wie gesagt, und war ein eifriger Schüler ebenfalls im Institut Français in Bremen. Liebte die französische Sprache von vornherein, habe ein super Abitur in Französisch gemacht, ein ganz schlechtes in Mathematik. Und lebte also sehr häufig im Centre Études Français in Bremen, wo alle die Modezeitschriften der damaligen Zeit wie Harper's Bazaar, Vogue, Glamour auslagen. Und ich jipperte jeden Monat darauf, diese Zeitschriften ansehen zu können und entdeckte die Pariser Couture durch diese Zeitungen. Und all die Mannequins der Zeit, diese großen, wunderbaren Mannequins wie Bettina, Ala, Svetlana, waren mir bestens bekannt aus den Zeitschriften im Institut Français. Und eines Tages war ein junger Sänger eingeladen im Institut Français, ein junger französischer Sänger, und gab ein Konzert. Und dieser Sänger, jedes Mal, wenn er in Deutschland eine Tournee machte, brachte er jedes Mal ein Steifknopftier mit nach Paris als eine Art Trophäe seiner Karriere in Deutschland. Und er hatte in Bremen, nicht weit vom Institut Français, eine Giraffe in einem Schaufenster gesehen, von Steif natürlich, mit dem Knopf im Ohr, fand diese Giraffe fabelhaft und musste diese Giraffe haben. Aber leider war das Haus natürlich zu und die Direktrice des Institut Français, Mademoiselle Galmiche, meinte, es ist überhaupt kein Problem, sie fliegen morgen zurück nach Paris und Jörn wird nächste Woche einen ganz billigen Zug nehmen nach Paris und ihnen diese Giraffe nach Paris mitbringen. Und so geschah es, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben nach Paris kam, mit der Giraffe neben mir im Gepäck, um das diesem französischen Sänger zu geben, und hatte ein wunderbares Mittagessen mit ihm, fuhr dann am nächsten Tag zurück und wir saßen beide, er war auch noch verhältnismäßig jung, in einem kleinen Restaurant in Paris und er träumte von einer großen Karriere. Ich hatte noch nicht mal mein Abitur in der Tasche und träumte also von gar nichts im Grunde, Aber ich kann Ihnen sagen, 7 Jahre später machte ich mein erstes Haute-Couture-Haus in Paris auf und er wurde Direktor der Pariser Oper. Das waren also 2 wunderbare Schicksale, die sich da zueinander fanden.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem Modedesigner Jürgen Michaelsen, der möglicherweise vielen von uns im Nacken sitzt, weil wir seine Pullover- oder Hemdenkreation mit dem Label Yorn tragen. Wie kam es zu Yorn, zu diesem Namen?
Ich hatte die große Chance, bei einer Reise nach Paris, zufälliger Reise nach Paris mit Freunden, eine Karte zu ergattern bei einer Modenschau von Christian Dior. Eine Freundin meiner Schwester arbeitete bei Christian Dior und sie wurde also angefragt über meine Schwester, ob sie mir wohl eine Karte zu einer Modenschau bei Christian Dior ergattern könnte. Und sie war fabelhaft und hat das also fertiggebracht, was zu der Zeit auch sehr, sehr schwierig war. Denn die Haute-Couture-Kollektionen wurden jeden Nachmittag gezeigt in dem Privathaus von Christian Dior, in seinem Haus in der Avenue Montaigne. Und eigentlich bekamen es nur gute Kunden, die eine solche Karte bekamen, um diese Kollektion zu sehen. Ich kriegte also eine Karte und sah zum ersten Mal die Modenschau von Christian Dior und war so begeistert davon. Denn die Mannequins, die mir die Kleider vorführten, die kannte ich ja alle bereits aus der Vogue und aus der Harper's Bazaar.
Aus den Zeitschriften im Institut Français.
Genau, aus dem Institut Français in Bremen. Und ich fühlte mich also wie im Paradies und sagte plötzlich, ich hatte mein Abitur in der Tasche, hier will ich bleiben. Das ist deine Welt. Und über diese Sekretärin schaffte ich es, dass Christian Dior sich bereit erklärte, mich 5 Minuten am nächsten Tag in seinem Studio zu empfangen. Pour 5 minutes seulement, nur für 5 Minuten. Und als ich das wusste, habe ich schnell noch ein paar Zeichnungen gemacht, inspiriert von der Kollektion, die ich sah von Christian Dior, und brachte die also mit zitternden Händen am nächsten Tag mit ins Hause Christian Dior und wurde von Christian Dior 5 Minuten empfangen. Warum er mich engagierte, ist mir immer noch eine Frage. Vielleicht war es meine Spontaneität, mit der ich ankam, oder meine Arglosigkeit oder meine Hutzpe, auch wie man in Bremen oder in Hamburg sagen würde. Mein schlechtes Französisch, obwohl ich eine 1 hatte im Abitur, war es trotzdem immer noch ziemlich holperig. Meine Liebe zu Paris, meine Begeisterung zu seiner Kollektion, ich weiß es nicht. Ich habe es nie erfahren, warum er mich engagiert hat. Auf jeden Fall wurde ich nach diesen 5 Minuten als Assistent bei Christian Dior engagiert. Und ich glaube, das war der wichtigste Moment überhaupt in meinem Leben, als Christian Dior sagte, Sie sind engagiert. Ich weiß, ich stürzte zur nächsten Post in Paris, gegenüber von der Avenue Montaigne, nicht weit von Christian Dior entfernt, schickte nur ein Telegramm an meine Bremer Familie, auf dem dran stand, Changement d'adresse, ich habe eine neue Adresse, 30 Avenue Montaigne bei Christian Dior. Ab heute. Es war natürlich ein Riesenskandal in der Familie, dass dieses Telegramm ankam mit der neuen Adresse ihres besten Jungen in Paris. Christian Dior engagierte mich also und sagte, Jörn, wenn Sie so begeistert sind für die Pariser Mode und vielleicht auch eine Karriere machen wollen, mit dem Namen Jürgen Michaelsen können Sie nicht viel anfangen in Paris und ich taufe Sie um. Überlegte nicht lange und sagte, Ihre nordische Herkunft muss man ja irgendwie berücksichtigen. Und ich taufe sie um auf Yorn, Yorn. Und ich fand das fabelhaft. Und dieser Name Yorn wurde am nächsten Tag von mir, ich glaube, es waren 350 Franken, die ich dafür bezahlen musste, wurde international geschützt.
Was für ein Geschenk.
So kam ich zu dem Namen Yorn.
Wer nennt Sie so? Also zum Beispiel lebt hier in Ihrer Nachbarschaft in der Provence Jean-Jacques Sampé, der die Zeichnungen gemacht hat fürs Buch Gast im Glück. Nennt er Sie Jörn oder nennt er Sie Jürgen?
Sie nennen mich alle Jörn in Paris. Nur meine Bremer Familie nennt mich weiterhin Jürgen. Alle Leute nennen mich Jörn. Und auch nicht Monsieur Jörn, sondern einfach Jörn.
Sampé hat ganz wunderbar eine Szene eingefangen, die als Bild im Buch ist, in der sie ihrer Mutter im Jahr 1946 ein ganz besonderes Geschenk machen. Da flattert so ein rotes Negligé aus einem Geschenkkarton, den ein kleiner Junge festhält. Wie ist die Geschichte zu diesem Bild?
Dieses rote Kleidungsstück war fürchterlich. Es war aus roter Seide, kleines Höschen mit roter Seide und schwarzer Spitze abgesetzt und dazu ein gleiches kleines Oberteil, so ein Negligé-Kleid, wobei das Dekolleté ebenfalls mit schwarzer Spitze dekoriert war. Ein fürchterliches Stück, aber ich fand es wunderbar und habe dies entdeckt neben einem Schlachterladen in Hundelshausen. Und es kam so dazu. Nach dem Kriege durfte ich mit einer Familie, mit Freunden, die ersten Ferien machen. So wurde ich einer kinderreichen Familie angehängt und wir landeten in Hundelshausen bei der Familie Bindbeutel. Die Familie Bindbeutel hatte ein kleines Gasthaus aufgemacht und hatte gleichzeitig eine Schlachterei, was natürlich für mich nach dem Kriege fabelhaft war. Ich wurde wunderbar verpflegt dort und hatte herrliche Ferien und überlegte mir, die armen Bremer sitzen jetzt zu Hause, mein Bruder, meine Schwester, die Familie sitzen alle zu Hause und haben nicht so fabelhaft zu essen wie ich, denen bringe ich eine wunderbare Blutwurst oder Mettwurst, was immer auch mit. Das war also mein Vorhaben. Und kurze Tage vorher entdeckte ich in einem kleinen Laden, sie machten Ausverkauf, es war Ende des Sommers also, lag ein goldener Karton und es stand da drauf, Dernier Cri, der letzte Schrei. Ich dachte, das kann nur aus Paris sein. Guckte das an durchs Fenster und fand dieses Modell mit schwarzer Spitze oder das rote Modell, fand ich so attraktiv, dass ich dachte, also das ist doch der Knüller. Tu etwas, was andere nicht tun und bring das deiner Mutter mit anstatt der Leberwurst. Und ich kam mit dem Paket also in Bremen an. Alle hatten sich auf die Leberwurst gefreut, sogar der Hund stand vor dem Paket und sie freuten sich alle auf die Leberwurst. Und meine Mutter packte dann dieses goldverpackte Paket aus, hielt es in die Höhe. Ja, und was sah sie? Dieses rote Gewand mit schwarzer Spitze. Und sie waren alle doch ziemlich sprachlos. Und selbst mein Vater, glaube ich, konnte sich seine Frau schlecht darin vorstellen. Also es war ein totaler Flop. Aber meine Mutter rettete doch dann die Situation, indem sie sagte, das fände sie also fabelhaft. Und zu besonderen Gelegenheiten würde sie vielleicht dieses Negligé mal tragen. Zu den besonderen Gelegenheiten, glaube ich, ist es nie gekommen. Und ich habe den Karton auch nie wieder entdeckt. Aber das war meine erste Begegnung im Grunde mit Couture.
Ich meine, das ist schon hart für so eine Familie. Also da waren sie 10. 1946 waren sie 10 Jahre alt. Erster Schock. 10 Jahre später kommt dieses Telegramm von Jürgen Michaelsen von Jorn. Ich habe meine Adresse geändert. Zweiter Schock. Wie haben die da reagiert?
Im Grunde hatte ich fabelhafte Eltern. Er war Kaufmann, meine Mutter war Hausfrau. Sehr solide, wie sich das in Bremen gehört. Aber im Grunde doch sehr aufgeschlossen. Ich glaube, sie sind mit dem Sohn, wie ich bin, erst im späten Alter irgendwie fertig geworden. Richtig verstanden, glaube ich, haben sie mich nie. Kann man auch nicht. Wie kann man in Bremen solch einen Jungen verstehen, der sagt, ich gehe jetzt nach Paris und mache ein Couturehaus auf? Das ist unverständlich. Aber sie haben immer hinter mir gestanden und waren immer da und haben nie versucht, mich abzuhalten von dem, was ich mir vorgenommen hatte. Was ich allerdings glaube, ist, dass sie sich jeden Abend ins Bett legten und heiß beteten und sagten, dass der Junge so schnell wie möglich Pleite macht in Paris, damit er solide nach Bremen zurückkehren kann in den Schoß der Familie und dass dann vielleicht doch mal ein Zahnarzt oder ein Rechtsanwalt aus ihm wird.
Und der Junge hat eben nicht Pleite gemacht, sondern Sie sind, nachdem Sie bei Dior auch waren?
Natürlich habe ich Pleite gemacht, nach der ersten Kollektion. Mein Vater hatte mir geholfen, ein Couturehaus aufzumachen und hatte mir finanziell geholfen, die erste Kollektion vorzustellen in Paris, die Gott sei Dank ein großer Erfolg war. Aber all das Geld, was mir zur Verfügung stand, war natürlich engagiert in diese Kollektion. Da müssen die Stoffe bezahlt werden, müssen die Mannequins bezahlt werden, müssen die Näherinnen bezahlt werden, es muss die Miete bezahlt werden, es muss die goldenen Stühle bezahlt werden. Ja, und wenn die Kollektion dann auch ein großer Erfolg ist, dann ist die Kasse leer. Und ehe die Kasse sich wieder füllt, kann das sehr lange dauern. Dann gehen sie sehr schnell den Bach runter.
Deutschlandfunk Kultur, wo heute der Modedesigner Jorn zu Gast ist, der häufiger in Visage Pâle gesehen hat, also blasse Gesichter. Denn er schreibt in seinen Erinnerungen, ein Haute-Couture-Haus in Paris zu eröffnen, ist in den Augen der guten Bremer Gesellschaft genauso frivol wie der Erwerb eines Etablissements auf der Hamburger Reeperbahn. Und dennoch haben sie es gewagt. Woher hatten sie denn die Courage, ein eigenes Label zu gründen?
Ich glaube, das war von vornherein mein Wunsch, mein eigener Herr zu sein. Und wo Sie jetzt von der Courage sprechen, kann ich rückblickend nur sagen, dass das für mich der größte Luxus überhaupt in meinem Leben oder in einem Leben eines Menschen sein kann. Das ist die Freiheit, selber entscheiden zu können, sein eigener Herr sein zu können und zu sagen, ich mache das, ich mache dies und nicht von anderen Menschen abhängig zu sein. Und ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt, dass ich mir sagte, Ich kann in diesem Beruf nur glücklich sein, wenn ich mein eigener Herr bin und meinen eigenen Weg gehen kann. Und so habe ich also mein eigenes Label gegründet, mit Hilfe von Christian Dior, der mich immerhin in diese Haute-Couture-Welt hineinkatapultiert hat, auch mit diesem wunderbaren Namen Dior.
Wer hat Ihnen denn dann dabei geholfen, 1962 die erste Modenschau über die Bühne gehen zu lassen?
Finanziell waren es einmal die Eltern. Und alles andere waren Glückszufälle in Paris, die mir dazu verholfen haben, auf eigenen Füßen stehen zu können. Nachdem ich bei Christian Dior weggegangen bin und war dann bei Madame Gray, habe noch eine kurze Stippvisite als Designer und als Assistent an der Comédie Française in Paris gemacht für die Bühnenkostüme der Comédie Française, die eine der größten staatlichen Bühnen in Paris sind überhaupt, hatte ich beschlossen, meine eigene Kollektion vorzustellen und war auf der Suche nach den möglichen Räumlichkeiten, in denen so etwas passieren könnte. Und per Zufall traf ich eine Hutmacherin, die total zurückgezogen lebte auf den Champs-Élysées in einem wunderbaren Salon. Ihre glorreichen Zeiten waren seit Jahren vorbei und sie hing an diesem Appartement, wartete, ich weiß nicht worauf, sie wartete en attendant Godot, sie wartete auf irgendetwas. Und ich kam mit einer Freundin zusammen, die bei dieser Hutmacherin noch einen Hut bestellt hatte. Und die Hutmacherin fragte mich dann, ja, und was machen Sie denn so? Sie sind Deutscher, was machen Sie? Und der habe ich dann von meinem Vorhaben erzählt, dass ich bei Christian Dior gewesen bin und dass ich nun nach irgendeiner Bleibe suchte, um eine Kollektion vorzutragen. Ich kam wie ein Engel praktisch in ihre Wohnung und sie sagte, wir machen was zusammen, aber ich mache bitte die Hüte dazu. Und so kam es zu meiner ersten Kollektion mit den Hüten von dieser Madame Suzanne Vigneron. Und es wurde ein super Erfolg. Und für sie und für mich. Wir konnten diesen Erfolg wirklich teilen. Und das war das Schöne dran.
Dann waren Sie 27.
War ich 27, ja.
Woran hat man so Ihre Handschrift erkannt, Jorn? Würde ein Kenner sehen, das ist ein Modell von Jorn?
Das glaube ich nicht. Sie können ein Saint Laurent-Kleid können Sie auch heute noch definieren, ein Dior-Kleid können Sie noch sagen. Vor allen Dingen der größte unter allen französischen Couturiers war wohl Balenciaga. Es kommt jemand rein und sagt, also das ist Balenciaga. Ich glaube, bei aller Bescheidenheit kann man das nicht unbedingt sagen von mir. Ich wollte etwas anderes machen. Ich wollte nicht nur Haute Couture machen, denn als ich bei Christian Dior gesehen habe, wie seine Mode in anderen Ländern interpretiert wird und wie die Einkäufer aus anderen Ländern, vor allen Dingen Amerika, kamen und die Modelle einkauften und die französische Mode nach Amerika brachten, da habe ich mir gesagt, das kannst du doch für Deutschland machen. Und das ist mir dann später, glaube ich, auch gelungen.
Das ist Ihnen gelungen, weil Sie Kontakt aufgenommen haben zu Karstadt in Essen.
Genau.
Zu Herrn Dahlbinder von der Damenoberbekleidung, was man erfährt, wenn man Ihr Buch Gast im Glück liest. Der hat Ihnen dann geholfen, indem er Sie darum gebeten hat, 5 weiße Blusen und 5 blaue Röcke zu kreieren. Ja. Und das ist ein Mega-Erfolg geworden. Das Ding ist durch die Decke gegangen.
Ja, Gott sei Dank. Das ist durch die Decke gegangen, denn ich habe Herrn Dahlbinder, wir sprachen vorhin über die Pleite, nachdem ich meine erste Pleite erlebt hatte, eine finanzielle Pleite erlebt hatte, musste es ja irgendwie weitergehen. Und ich griff zum Telefon und ich telefonierte nach Essen. Mir kam nur der Name Karstadt vor in Deutschland als das größte Warenhaus überhaupt. Warenhauskette in Deutschland und telefonierte und rief in Essen an und fragte, wer ist der Direktor ihrer Damenoberbekleidung? So hieß das damals. Fürchterlicher Ausdruck. Und die Dame stellte mich also um zu Herrn Dahlbinder, der sehr warmmütig gleich am Telefon sagte, ja, hier Dahlbinder. Ich sage, ja, hier Michaelsen Paris. Sie kennen mich nicht. Und er meinte, doch, Sie liegen vor mir. Ich habe gerade die Quick vor mir liegen und Sie sind auf dem Titelbild. Und ich weiß genau, kenne Ihre Karriere, weiß genau, wie viel Erfolg Sie gehabt haben in Paris. Ich sage, ja, das ist alles sehr gut, aber ich rufe Sie an, weil ich pleite bin. Ja, das störte ihn weiter nicht, denn damit hätte er praktisch schon gerechnet, dass ein junger Mann, wenn er in Paris seine erste Kollektion vorführt, auch pleite geht. Und ich sage, also mein Ziel war immer exklusiv, solange Sie wollen, Jörn nur bei Karstadt. Und die Idee fand er fabelhaft. Und die ganze Crew, das ganze Team der Damenoberbekleidung von Karstadt, inklusive natürlich Herr Dahlbinder, saßen 2-3 Tage später in Paris, ja, ein bisschen fassungslos vor meiner Nofretäten-Kollektion Haute Couture in Paris auf den Champs-Élysées, guckten sich die Mannequins an, die auf ihnen vorbeirauschten. Ja, und Herr Dahlbender wusste auch vielleicht nicht viel mit diesen Modellen anzufangen, denn es war Haute Couture und es ist natürlich keine Konfektion. Aber Herr Dahlbender war so klug und sagte, ich finde es eine gute Idee von Ihnen, Pariser Mode für den deutschen Markt zu machen. Nur mit Ihrer Nofretetenlinie können wir in Deutschland nicht viel anfangen. Das ist nicht das Wahre für Gelsenkirchen oder für Bochum. Und ich möchte Ihnen vorschlagen, machen Sie so schnell wie möglich 5 weiße Bluse und 5 blaue Röcke, exklusiv für Karstadt. Die werden wir in allen Karstadthäusern, es waren immerhin 240 Häuser damals, in allen großen Städten, die werden wir exklusiv im Jörn-Schaufenster darstellen. Und dann wollen wir weitersehen. Mhm. Und wir sahen weiter. Und wir sahen weiter 34 Jahre lang. Denn es wurde ein großer Erfolg.
Unser Gespräch mit Jürgen Michaelsen für Deutschlandfunk Kultur zeichnen wir in Frankreich auf. Und ich hätte die Wahl gehabt zwischen Paris Normandie und Moissac Bellevue. Wonach wählen Sie aus, Jörn, wo Sie gerade sein möchten?
Mein größter Luxus ist die Freiheit, entscheiden zu können, wann immer auch ich wo sein möchte und was ich wo an welchem Platz tun möchte. Und so habe ich eben das große Glück, entscheiden zu können zwischen Paris, der Normandie und hier. Und es sind 3 verschiedene Plätze, an denen ich etwas total anderes mache. Ich lebe hier anders als in Paris, ich ziehe mich hier anders an, ich sehe andere Leute. Mein Tagesablauf ist total anders als in Paris oder, wie gesagt, 80 Kilometer außerhalb von Paris in der Normandie, wo ich ein wunderbares kleines Haus auch habe, in einer wunderbaren Gegend. Das hängt ja ab, worauf ich gerade Lust habe und was ich gerne machen möchte. Aber ich habe immer irgendetwas vor oder irgendetwas zu tun. Und wenn ich irgendwo hinfahre, dann habe ich eine lange Liste und weiß ganz genau, das mache ich dort und das mache ich hier.
Also Moissac Bellevue hier liegt in der Provence. Wie ist denn der Unterschied in der Lebensart zwischen Paris, der Normandie und Moissac Bellevue?
Einmal ist es auch naturbedingt. Man ist hier total in der Natur, in einer wunderbaren Natur. Und die Beschäftigung, die man dann hat im Laufe des Tages, ist total anders. Ich kann mich in Paris nicht um meine Hühner kümmern. Ich habe hier Hühner, ich habe hier Olivenbäume, ich habe mein Lavendelfeld nicht weit davon entfernt. Die Beschäftigung ist ganz anders. Hier guckt man sich an, die Olivenbäume haben die angesetzt, sie haben wunderbar geblüht. Und dann höre ich von meinem Gardien, wir werden eine wunderbare Ernte haben. Ich habe mein eigenes Olivenöl. Nicht viel, aber nur 60 Liter, aber immerhin.
Ja, heißt das Jörn oder Jürgen Michaelsenöl?
Jörn. Aber nur für Hausgebrauch oder für Freunde. Das sind so Beschäftigungen, die habe ich hier. Mein kulturelles Leben oder ist ziemlich eingeschränkt hier. Es gibt hier nichts. Es gibt keine Konzerte, es gibt kein Kino, es gibt kein Theater, was ich in Paris wahnsinnig liebe, und bin ständig unterwegs abends. Ich habe ständig irgendetwas Kulturelles vor, sei es aber auch nur ein Abendessen mit Freunden. Das Leben ist hier wesentlich simpler, wesentlich einfacher. Und Christian Dior, ich denke häufig an Christian Dior, träumte sein ganzes Leben von einem einfachen Leben in dem Haus, was er sich hier gekauft hat. Und dazu ist es nie gekommen. Und da er mit 50 Jahren oder um 50 bereits gestorben ist. Und das war sein Traum seines Lebens. Und das habe ich damals mitgekriegt und habe gesagt, so wie Christian Dior möchte ich nicht mein Leben gestalten. Ich möchte dieses einfache Leben auch jetzt schon genießen können. Und das ist mir gelungen.
Dennoch ist es ja nicht immer einfach gewesen in Ihrem Leben, also als Haute Couture-Mensch zu arbeiten in Paris mit vielen, vielen Aufträgen, mit vielen internationalen Aufträgen, bedeutet natürlich auch einem Wahnsinnsleistungsdruck ausgesetzt zu sein. Sie hatten 40 Leute auf der Payroll. Sicherlich ist auch mal eine Kollektion gefloppt. Wie haben Sie diesem Stress standhalten können? Oder haben Sie es gar nicht als Stress empfunden?
Ich glaube, es sind verschiedene Fakten, die einem im Leben helfen, den Stress zu verkraften. Es ist einmal ihre Herkunft. Eine solide Herkunft, dass man sich immer auf sein Elternhaus verlassen kann. Sie haben dieses Gefühl der Sicherheit des Elternhauses im Hintergrund, was ihnen ein enormes Rückgrat bietet.
Das heißt, du kannst nie tiefer fallen als in dieses Netz.
Nein, du hast das. Dann hast du einmal deine Freunde um dich herum, die dir ständig zur Seite stehen, die dir helfen, die dir sagen, Mensch, also bleib auf dem Fußboden, es ist alles nicht so schlimm, es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Und dann hast du Freunde auch, wenn es dann ganz super wird und du hast dann mal einen Riesenartikel im Deutschen Stern oder du hast das Titelbild auf der Quick.
Was sie alles hatten.
Okay, aber das ist sehr wichtig, Freunde zu haben, die einem sagen, das ist super, aber das ist nicht das Wichtigste im Leben. Es ist ein enormer Aufwand, eine Kollektion zu machen. Es ist ein enormer Aufwand, ein Theaterstück zu bringen. Und nur wenn man selber drin ist, sieht man, was für ein Aufwand, was für ein Stress es bedeutet, in dieser Welt überhaupt zu leben. Mir persönlich ging es wunderbar, denn zu meinen Zeiten machte ein Designer wie ich um die 10, 15 Kollektionen pro Saison. Jetzt ist es noch viel schlimmer geworden. Und die meisten zerbrechen an dem Stress. Und das ist sehr wichtig. Und meinen dann, ein erster Schluck Whisky kann helfen, zwei Gläser Champagner vielleicht noch besser. Dann fangen sie an, ein bisschen zu rauchen. Dann fangen sie an, schwere Drogen zu nehmen. Und so ist das wie eine Spirale, die einen immer weiter nach unten zieht. Ich wollte immer Erfolg haben, aber ich wollte nie berühmt sein. Ich wollte nie Ruhm haben. Und das ist mir Gott sei Dank auch gelungen, diesen Beruf auszuüben mit Erfolg, aber ohne berühmt zu sein. Also sehr harmonisch.
Dennoch der Verzicht auf eine Familie, also auf...
Man muss nicht unbedingt Familie, man muss nicht unbedingt Kinder in die Welt setzen, um glücklich zu sein. Also man kann anonym leben, man kann wunderbar alleine vor sich hin leben oder mit einem Partner oder einer Partnerin, ohne dass das an der großen Glocke hängt.
Das Buch von Jürgen Michaelsen, Jorn, Gast im Glück, über sein Leben als Modedesigner, endet in den 70er Jahren. Aber das Leben ist natürlich weitergegangen. Sie haben weiterhin als Modedesigner gearbeitet. Für alle Welt?
Für alle Welt, genau. Ich habe in den Anfang der 70er Jahre aufgehört, in Paris mein Haute Couture-Haus zu haben, habe aber alle Mitarbeiter behalten und habe daraus ein Styling-Büro gemacht. Und wir haben für andere Firmen in der ganzen Welt die Kollektionen gezeichnet. Aber die einzige Kollektion, die ich mit dem Namen Jorn verzeichnete, war für Karstadt. Und denen bin ich dann noch treu geblieben, über 30 Jahre.
Nun fehlen ja 50 Jahre im Buch, folgt also Teil 2. Dürfen sich die Leser darauf freuen, dass es jetzt die Fortsetzung gibt vom Gast im Glück?
Nein, die gibt es nicht. Ich glaube, ich habe das erzählt, was ich erzählen wollte. Das Buch war, ja, wie gesagt, es war kein Buch über die Mode, es ist keine Biografie. Es war einfach nur, ich habe mich einfach nur hingesetzt eines Tages hier in der Provence, weil es mir so gut ging. Und ich dachte, das muss ich irgendwie, diese glücklichen Momente musst du einfach mal aufschreiben.
Haben Sie denn Lust auf ein zweites Buch?
Da bin ich schon dabei, das vorzubereiten. Aber das wird etwas ganz anderes. Da sind Sie jetzt die Ersten, die davon erfahren. Ich hatte die fabelhafte Idee, ein Buch zu schreiben über die Kinder von Christian Dior. Christian Dior hatte keine Kinder. Aber er hatte 7 junge Assistenten, die mit ihm in seinem Hause gearbeitet haben, die er geprägt hat. Und wie wir dieses Erbe ja verwaltet haben oder übernommen haben, finde ich, ist ein super Thema. Und das heißt also, die 7 Kinder von Christian Dior, das ist einmal Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, Jean-Louis Scherer, in Deutschland nicht so bekannt, Tanguy Chili, der ein Modehaus aufgemacht hat, mit Hilfe von Brigitte Bardot, und Gunter Sachs, das hieß Micmac. André Levasseur, ein fabelhafter Zeichner, der einer der bekanntesten Bühnendekorateure wurde. Und Jean-Claude Pascal, ein französischer Sänger und Schauspieler, der aber anfing als Designer bei Christian Dior und als letzter Jörn.
Ja.
Und das mache ich mit dem Hause Dior zusammen.
Jörn, war Dior ein glücklicher Mensch?
Nein.
Sie sind ein glücklicher Mensch und ich bedanke mich sehr dafür, dass Sie uns von Ihrem Leben als Gast im Glück erzählt haben im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur.
Und ich bedanke mich für diese wunderbare Begegnung, die wir beiden miteinander hatten. Das sind so Meilensteine, glückliche Meilensteine, die auch einem Menschen dazu helfen, glücklich zu sein.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.